Kapitel 1, Offenbarung, Kapitel 1, Vers 12 bis 18. Offenbarung, Kapitel 1, Verse 12 bis 18. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie Golderz, die im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Soweit der Text. Möchten wir noch beten für Manfred. Ja, Heiliger Geist und himmlischer Vater, wir bitten dich jetzt, dass du Manfred seine Lippen öffnest und dass er dieses Wort kann uns austeilen, so wie es dir wohlgefällig ist und so wie es du siehst, dass es gebraucht wird heute in jedem Einzelnen, in jedem Herz. Du kennst die Herzen und darum bitte ich dich, ja, dass dieses Wort wirklich kann wirken in den Herzen von deinen lieben Brüdern und Schwestern, aber auch von denen, die dich noch nicht kennen. Ich danke dir dafür und lobe und preise deinen herrlichen, wunderbaren Namen. Amen.
Wir haben heute ja einen besonderen Tag. Wir feiern Pfingsten. Und ich habe mich gefragt, was zeichnet Pfingsten aus? Pfingsten, wir haben es heute gehört und wir kennen die Geschichte alle. Der Heilige Geist ist der Gemeinde Jesu geschenkt worden. Das kann man weder kaufen noch sonst was, es kommt geschenkweise. Und ich habe mich gefragt, was ist die Aufgabe von dem Heiligen Geist? Einerseits natürlich uns zu stärken und zu leiten. Und der andere Gedanke dabei ist, dass er Jesus groß macht. Nicht uns oder sich selber, sondern er verherrlicht Jesus. Und das war für mich dann so der Leitgedanke, ich habe das jetzt auch wieder ganz neu entworfen. Was macht Jesus groß? Und welcher Evangelist, für wen ist das wichtig? Wie macht er Jesus groß? Und da ist mir ein Evangelist wieder neu aufgegangen. Wir können die erste Folie bitte hier bringen. Also, ein Evangelist, der das ganz besonders in den Mittelpunkt stellt, und das ist Johannes. Johannes, wenn man ihn fragen würde, was zeichnet dich aus? Was ist dir bei Jesus besonders wichtig geworden? So denke ich, würde er 2 Dinge sagen. Er fängt nämlich an in Johannes 1, Vers 14. Johannes bringt da keine Weihnachtsgeschichte. Und seine Weihnachtsgeschichte, dass Jesus Mensch geworden ist, fasst er im Grunde genommen in einem einzigen Vers zusammen. Nämlich, das Wort ist Fleisch geworden, die Menschwerdung Jesu, und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Das ist die Geburtsgeschichte Jesu. bei Johannes. Mehr sagt er nicht dazu. Aber er sagt, was ist das Wesentliche dabei? Seine Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wenn wir den Johannes, der als Jünger Jesu, dass er besonders im Mittelpunkt rückt, fragen würden eben, was ist dir an deinem Herrn und Meister besonders wichtig geworden? Denn es sind zwei Dinge. Die Herrlichkeit des Herrn, mit dem er 3 Jahre lang zusammengelebt hat, und die Liebe, die er erfahren hat durch Jesus Christus. Ich denke, es sind so die zwei Brennpunkte, Herrlichkeit und Liebe. Und das hat er erfahren in reichlichem Maße. Man kann sagen, 3 Jahre mit Jesus und du bist umhüllt, umgeben von der Herrlichkeit und der Liebe. Nicht irgendwas Menschliches, sondern es kam aus der Ewigkeit. Es ist eine ewige Liebe, eine ewige Herrlichkeit. Man muss sich mal vorstellen, 3 Jahre so mit Jesus zusammenzuleben, das verändert dich. Da kannst du nicht mehr der Gleiche bleiben. Und da werden deine Gedanken ganz auf die Ewigkeit hin ausgerichtet. Ich habe ein schönes Zitat gefunden von C.S. Lewis, das ist ein bekannter englischer Schriftsteller, einige von euch werden ihn kennen. Ziele auf die nächste Welt. Das heißt, lass diese Herrlichkeit, diese Liebe hineinkommen in dein Leben und du wirst diese jetzige Welt dazu bekommen. Zielst du nur aber auf diese jetzige Welt, wirst du keine von beiden bekommen. Das ist ein sehr tiefsinniges Wort und das hat mich sehr angeregt und ich wollte euch heute das weitergeben. Gehen wir einen Schritt weiter, das war sozusagen der Einstieg in das Evangelium bei Johannes, Johannes 1, 14. Und wenn wir von Johannes reden, dann fällt uns ja immer diese eine Bezeichnung auf. Johannes sprach immer wieder von sich als dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Das heißt nicht, dass Jesus die anderen Jünger nicht auch geliebt hätte. Damit möchte er was anderes sagen. Ich habe hier bewusst den Bild noch dazu genommen aus dem Film Ben-Hur. Ich nehme an, einige von euch werden diesen Film kennen, das ist ein Klassiker. Und dieser Film hat ja was ganz Besonderes. Da wird Jesus in der Regel immer von hinten gezeigt. Nie von oder fast nie von vorne. Aus einem ganz einfachen Grund. Dieses Gesicht voller göttlicher Liebe, voller göttlicher Herrlichkeit kann man nicht menschlich darstellen. Und deshalb hatten die damals, als der Film 1959 das erste Mal in den Kinos gezeigt wurde, noch solch eine Ehrfurcht vor Jesus, dass sie ihn meistens im Film von hinten dargestellt haben. Da gibt's ja dann auch diese dramatischen Begegnungen zwischen Ben-Hur und Jesus und so weiter. Und Jesus in der Regel von hinten, ganz bewusst. Aber was hat es jetzt mit dieser Liebe auf sich? Diese Liebe, die Johannes erfahren hat, und Ben-Hur dann auch in diesem Film. Seine Liebe ist uns wichtig geworden. Die Liebe Gottes zu den Menschen. Die Liebe Gottes, wo Mensch geworden ist in Jesus Christus. Die Liebe Gottes, wo menschliche Gestalt angenommen hat und nicht nur im Himmel geblieben ist, sozusagen in der ewigen Herrlichkeit. Jesus ist die Liebe Gottes in Menschengestalt, die personifizierte Liebe des Vaters zu seinen Geschöpfen. Und hier auch Ben-Hur, wie er dem gekreuzigten Christus begegnet während dieser Kreuzigung. Und das Gesicht von Ben-Hur ist dargestellt, aber nicht das Gesicht von Jesus, weil er hier alle Schuld auf sich nimmt. Gehen wir einen Schritt weiter. Wo kommt das noch vor im Johannesevangelium? In Johannes 13, da geht es beim Johannes dann vom Aufbau her schon zur Kreuzigung hin und da sagt er, Jesus erkannte, dass seine Stunde gekommen war. dass er aus dieser Welt zum Vater ging, also zurück zur Herrlichkeit. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Jesus hat seine Jünger förmlich in diesen 3 Jahren hineingeliebt in die Ewigkeit. Deshalb hat er 3 Jahre auch ganz intensiv mit ihnen verbracht. Er hat sie hindurch geliebt, durch diese Welt, mit all ihren Anfechtungen, Versuchungen und Nöten. Und er hat sie hineingeliebt in die Ewigkeit. Das steckt dahinter. Und Johannes sagt, wir haben das erfahren. Wir haben das erlebt, diese unglaubliche Liebe von Jesus Christus als Gottes Sohn. Und in 2 Verse weiter, Johannes 13, Vers 3, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde in die ewige Herrlichkeit. Das war Jesus sehr wohl bewusst. Und deshalb sagt dann auch Johannes im Johannesbrief, Kapitel 3, und 1. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also, Johannes hat einen ganz klaren Aufbau. Er spricht das im 1. Kapitel an. Jesus hat die Herrlichkeit verlassen. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Dann geht es durch die Evangelien hindurch. Immer wieder die Herrlichkeit des Herrn. Seine Liebe hat uns überströmt. Und dann geht er hinein in den Johannesbrief und dort bringt er das wiederum. Wir sind Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Nämlich, dass wir so verherrlicht werden, wie Jesus verherrlicht worden ist. Wir werden eines Tages einen ganz anderen Leib haben, einen Herrlichkeitsleib. Das lassen wir zurück. Das ist vergänglich. Das hat Schmerzen und das hat Wunden und Narben und das hat dann keinen Platz mehr in der Ewigkeit. Das bleibt zurück. Aber unsere Seele, unser Geist, der geht in die Ewigkeit. Und dort werden wir einen neuen Leib bekommen, einen himmlischen Leib, damit wir uns überhaupt in den himmlischen Regionen bewegen können. So wie wir jetzt sind, können wir uns da nicht bewegen. Ist unmöglich. Das gehört zu dieser Welt und das ist vergänglich. Das lassen wir zurück. Aber das andere, das kommt noch und das ist unsere Hoffnung. Das sagt er auch hier. Wenn es offenbar wird, werden wir Jesus gleich sein. Und dann werden wir ihn sehen. Und dann bekommen wir einen ganz ähnlichen Leib wie er. Eine ganz tiefe Gewissheit prägt diesen Johannes im 1. Johannesbrief. Diese Lichtgestalt, die Jesus damals getragen hat, die werden auch wir bekommen. Jetzt leben wir in einem irdischen Bezugsrahmen. Da ist Vergänglichkeit, da ist Leiden, da ist Schmerz. Wir haben ja heute Morgen schon einiges gehört. Wie wunderbar, wenn wir wissen dürfen, das wird eines Tages zu Ende sein. Endgültig. Lassen wir alles zurück. Jetzt gehen wir durch gewisse Leiden hindurch. Die haben wir uns nicht selber ausgesucht. Warum, weshalb? Wir werden es nicht wissen. Jesus muss uns keine Antwort geben, warum wir diese Leiden haben. Es ist so. Und eines Tages, sagt Johannes, wird sich alles verwandeln. Warum? Weil, sagt er, ich Jesus so gesehen habe und ich weiß, ich werde auch ihm gleich sein. Das ist unsere große Hoffnung. Und dieses Verherrlichung, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Das bewirkt er in uns. Da braucht es diese Schöpfungskraft in ihm. Und jetzt gehen wir hinein in Offenbarung. Das ist die nächste Steigerung. Also zuerst die Hoffnung, wir werden ihm gleich sein, wenn auch diese Lichtgestalt haben. Und dann begegnet Johannes dem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und ist ganz eigenartig. Johannes fällt ja vor Schreck um und hatte die ganze Zeit auf dieser Welt die Herrlichkeit Jesu gesehen. Aber als er sie jetzt sieht, wirklich in der Herrlichkeitsgestalt, da hält er es nicht aus. Obwohl er ganz genau weiß, ich bin von Jesus geliebt, ich habe seine Herrlichkeit gesehen. Aber jetzt kommt das so überwältigend auf ihn. Und da lasst uns drüber nachdenken. Ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Er hatte einen langen Mantel an, um die Brust trug er einen goldenen Gürtel, die Haare auf seinem Kopf waren wie weiße Wolle, ja leuchtend weiß wie Schnee. Und nun werden ein paar Dinge gesagt, die sind schon ein Stück weit auch erschreckend. Seine Augen glühten wie Feuerflammen, die Füße glänzten wie flüssiges Gold im Schmelzofen, seine Stimme dröhnte wie ein tosender Wasserfall. Und als ich das sah, ist ihm gar nichts anderes übrig geblieben, dass er tot umgefallen ist. Also nicht tot, dass er gestorben ist, sondern er war überwältigt, das soll damit zum Ausdruck gebracht werden. Total überwältigt. Und lasst uns jetzt über diese drei Punkte nochmal nachdenken. Über die Augen, über die Füße und über die Stimme. Was hat das uns zu sagen? Seine Augen glühten wie Feuerflammen. Das heißt nicht, dass Jesus alles durchschaut. Er durchschaut unser Leben. Er kennt auch die dunklen Stunden von uns. Das ist die eine Seite. Es gibt nichts, was vor ihm verborgen ist. Vor Menschen können wir dies und jenes verbergen. Das macht ja jeder. Sonst könnten wir gar nicht leben. Nur, Jesus sieht in den letzten Winkel meines Herzens. Er kennt mich besser, als ich mich kenne. Und das ist die eine Seite, das Persönliche. Und das andere ist, dass Jesus den absoluten Durchblick hat und Überblick durch alle Zeiten hindurch. Und wisst ihr, dass sie hier diese Türe hingezeichnet haben, wo das Licht rauskommt und diese Türe so aufgeht, das hat eine ganz bestimmte Bewandtnis. Ich habe das nicht einfach so hingetan, weil das ein bisschen nett wäre, sondern ich möchte damit was sagen. Wenn es heißt, dass seine Augen glühten wie Feuerflammen, dann heißt das, wenn wir in die Offenbarung einsteigen, da können wir nicht irgendwo einsteigen, denn da könnte einem Angst und Bang werden, sondern wir müssen mit Jesus hineingehen in die Offenbarung. Und wenn Jesus so alles überblickt, dann hat er alles im Griff. Und wenn dann die Offenbarung geöffnet wird, das ist ja die große Frage, wer hat überhaupt die Vollmacht, wer hat überhaupt die Berechtigung, die Offenbarung zu öffnen? Und dort kommt klar zum Ausdruck, nur dieser eine Herr, der uns in Offenbarung 1 vorgestellt wird. Nur dieser Herr hat die Vollmacht, diese Siegel zu brechen, die Posaunen auszulösen, die Gerichte, die Zornschalengerichte, den Startknopf zu drücken, dass sie beginnen. Das sind nicht menschliche Dinge, sondern es ist im Fahrplan Gottes. Und Jesus Christus ist der Herr darüber. Und das wird mehrmals in der Offenbarung gesagt. Wisst ihr, manche Leute, die steigen in der Offenbarung irgendwo nebendrin rein. Und dann kriegen sie eine Riesenangst und sagen, wow, was kommt da alles auf mich zu? Schrecklich. Und es ist wirklich schrecklich, was da kommt. Dann vergessen sie, wer hat das im Griff? Nämlich Jesus allein. Er muss verherrlicht werden. Und das kommt ganz klar. Und deshalb brauchen wir das richtige Einstiegstor. Und das ist Offenbarung 1. Du kannst nicht in Offenbarung 6 oder 13 beim Antichristen einsteigen. Das machen ganz viele. Und dann vergessen sie aber das erste Kapitel. Nämlich Jesus Christus selber. Er ist der Herr. Und mit seinen Augen wie Feuerflammen durchschaut er das gesamte Programm der Endzeit. Er hat einen Fahrplan im Griff. Ist ein durchdringender Blick und hat den totalen Überblick. Und deshalb ist dieses Eingangstor hier extrem wichtig, dass wir das immer im Blickfeld haben. Seine Augen glühten wie Feuerflammen, durchschaut alles, hat den totalen Überblick. Die Füße glänzten wie flüssiges Gold im Schmelzofen. Also flüssiges Gold, das muss man sehr stark erhitzen. Gold rein, so in Reinkultur gibt es in der Regel nicht. Muss geschmolzen werden, damit man nachher wirklich einen Reinheitsgrad hat im Gold. Und das wird dann auch angegeben, sogar auf die Kommastelle genau, bei einer schönen Goldunze steht dann oft draußen 9999. Das ist der Reinheitsgrad. Also ist so lange geschmolzen worden, bis du reinstes Gold hast. Und deshalb wird das dann oft drauf geprägt, das ist nicht irgendein minderwertiges Gold, sondern das reinstes Gold. Und das soll zum Ausdruck bringen, so ist es bei Jesus. Und dass seine Füße verglichen werden mit schmelzendem Gold, da muss man erhitzen, das soll zum Ausdruck bringen, Jesus hat überall Zutritt. Seine Füße sind so rein, dass er in jeden Ort der Herrlichkeit hineingehen kann. Er kann ins Totenreich hineingehen. Er kann ins die finstersten Orte hineingehen. Er hat Zutritt zu allen Reichen in der Ewigkeit. Wir haben ja in der Regel den Ausdruck der Himmel. Wenn wir das von dem Alten Testament her anschauen, da können wir sagen, dass das Wort Himmel in der hebräischen Sprache, und Johannes hat Hebräisch gesprochen, das war seine Muttersprache, an sich Aramäisch, das ist ein hebräischer Dialekt, das war die Umgangssprache damals. Das Wort für Himmel im Hebräischen gibt es grundsätzlich nur in der Mehrzahl, im Plural. Es gibt es gar nicht in der Einzahl. Ein ganz einfacher Grund, da gibt es nicht nur einen Himmel. Und wir werden überwältigt sein, wenn wir dann in der anderen Region sind. Ja, was meinst du, was wir zu schauen haben, wie viel Himmel über Himmel, aller Himmel es noch gibt? Und wenn er sagt hier, Jesus begegnete mir praktisch, seine Füße, die haben geleuchtet wie flüssiges Gold. Da heißt das, Jesus kann jeden Ort der Ewigkeit, die Himmel aller Himmel betreten, wann und wo er will. Er hat die Vollmacht, sonst niemand. Er allein hat die Macht dazu. Er hat Zutritt zu allen Räumen. Welch ein gewaltiger Herr. Und da ist noch von der Stimme die Rede. Seine Stimme dröhnte wie ein tosender Wasserfall. Also bei einem tosenden Wasserfall normalerweise kannst du dich da nicht unterhalten, denn der ist so laut, dass du dein eigenes Wort nicht verstehst, wenn es ein richtig Wasserfall ist. Glücklich ist der Mensch zu preisen, der jetzt schon die Stimme dieses Herrn hört. Ich habe mir überlegt, die Stimme Jesu, jetzt, sie ist für Menschen, die seinen Ruf jetzt hören, in dieser Welt, eine angenehme Stimme. Das ist eine wunderbare Stimme. Jesus ruft dich in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist sozusagen die Stimme Jesu. Er ruft durch den Heiligen Geist dich immer wieder zu ihm zurück. Und er führt dich. Ich meine, das weißt du im Alltag. Diese innere Stimme, wo dir das sagt, jetzt tu das, mach das, lass das. Das ist die Stimme des Heiligen Geistes. Und er verherrlicht Jesus. Das ist doch das Wunderbare dabei. Wenn wir in dieser Zeit die Stimme Jesu kennen, dann kennen wir sie auch in der Ewigkeit. Wie schrecklich muss es sein für Menschen, die die Stimme Jesu abgelehnt haben auf dieser Welt. Für die ist die Stimme Jesu in der Ewigkeit wie ein tosender Wasserfall. Wisst ihr, manchmal habe ich den Eindruck, die Macht des Bösen, die will nichts anderes, als uns ständig von Jesus abhalten, dass wir seine Stimme nicht mehr hören. Ich hatte diese Woche 3 Vorlesungstage und eine der Studentinnen, die schon ein bisschen älter gewesen, sagte dann vor versammelter Mannschaft: Ich habe einen jüngeren Bruder und ich fürchte, die junge Generation kann nicht mehr Stille aushalten. Sagt jemand aus der Welt draußen, versteht ihr? Das sind Leute, die sind so Mitte 30 und jetzt sagen die auf einmal, die Generation, die nachkommt, ohne Handy können die gar nichts mehr machen. Da muss ständig was laufen und die können wörtlich Stille nicht mehr aushalten. Und da dachte ich mir, du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich habe ihr dann auch gratuliert, weil ich gesagt habe, seht ihr, das ist das Problem. Dann hören wir die wesentliche Stimme nicht mehr, die Stimme Jesu. Und wenn ich die Stimme Jesu in dieser Welt nicht höre, ja, dann wird es zur Donnerstimme in der Ewigkeit. Weil dann wird mich diese Stimme eines Tages fragen, was hast du aus deinem Leben gemacht? Hast du jemals meine Stimme hören wollen auf dieser Welt? Ich sage es positiv. Jeder, der die Stimme Jesu kennt in dieser Welt, der erkennt sie auch sofort in der Ewigkeit. Und jeder, der die Stimme Jesu in dieser Welt übertönt hat, der wird dann in der Ewigkeit nicht die liebliche, die freundliche Stimme Jesu hören, sondern die Donnerstimme. Und das klingt dann etwas anders. Das ist eine andere Tonlage. Versteht ihr? Das ist der Punkt hier. Also, glücklich ist der Mensch zu preisen, der die Stimme dieses gewaltigen Herrn Jesus Christus heute so hört. Seine Stimme ist dann der Ruf, komm heim in die Ewigkeit. Du bist erwartet. Und wer sie hier und heute nicht hören will, na, da mache ich noch ein paar Pünktchen. Könnt ihr euch selber ausdenken, was das heißt. Und so wird uns Jesus in der Offenbarung im 1. Kapitel vorgestellt. Das ist Jesus. Und den müssen wir ins Blickfeld bekommen. Und jetzt gehen wir hinein. Es hört sich jetzt alles noch sehr angenehm vielleicht für den einen oder anderen an, weil er sagt, ja, ich kenne die Stimme Jesu. Aber du bist ja den Predigten von Manfred, etwas Brisanz muss ich schon noch reinbringen. Also so ganz ohne kommt er mir nicht davon. Ja, dann lasst uns mal noch einen Schritt weitergehen. Also wir sind jetzt in der Offenbarung beim Johannes und jetzt gehen wir ein bisschen weiter in die Kapitel hinein und fragen uns, was passiert denn jetzt, wenn die Offenbarung aufgemacht wird? Wer sie aufmacht, ist klar, dieser Herr Jesus. Und sonst niemand anders. Er allein hat die Vollmacht. Wer setzt die erste Aktion in der Offenbarung in Gang? Wer öffnet das erste Siegel? Ihr müsst euch das so vorstellen, wie hier auf diesem Bild. Die Offenbarung, damals gab es nicht Bücher wie wir, so gebunden, ja, auch Liederbücher, so wie wir es kennen, sondern das waren Schriftrollen. Es war so. Und dann waren da außen drauf 7 Siegel. Und Jesus bricht die Siegel, nicht irgendjemand, auch nicht der Antichrist, sondern Jesus bricht ein Siegel nach dem anderen auf. Und dann ist quasi die Offenbarung, liegt dann vor uns. Dann wird aufgezeigt, innen drin steht, was wirklich passiert. Die Siegel sind so quasi nur der Einstieg in die Offenbarung. Und nachdem alle 7 Siegel gebrochen sind, da geht es dann erst richtig los. Da wird es dann ganz heftig. Die 7 Siegel sind außen drauf. Das ist noch nicht innen drin in der Offenbarung. Aber selbst beim Brechen dieser 7 Siegel geht was los. Also, es ist derselbe Herr und es ist derselbe König aus Offenbarung 1. Feueraugen, Füße, Stimme und der öffnet die Siegel und sonst gar niemand anders. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Stuhl saß, ein Buch beschrieben, inwendig, da steht das Wichtigste drin, und auswendig, mit den sieben Siegeln, Vers 7 mit sieben Siegeln. Innen drin sind die Geheimnisse der Offenbarung. Außen drauf werden sozusagen die Siegel erklärt. Und wenn wir das außen drauf uns anschauen, in Offenbarung 5 ist dann noch die Frage, ja, wer darf überhaupt diese Siegel aufmachen? Siehe, es hat überwunden, der Löwe, der ist vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und zu brechen seine sieben Siegel. Und im Kapitel 6, da werden dann die Siegel gebrochen. Und ich sah, dass das Lamm eines von den sieben Siegel öffnete. Und es ist derselbe Herr und König wie in Offenbarung 1. Also wir haben ganz viele Umschreibungen von Jesus. Wer er ist, Löwe, Wurzel Davids, er ist der Sohn Davids, er ist der König, Offenbarung 1. Wir brauchen diese Fülle der Beschreibung, diese Herrlichkeit von Jesus, damit wir wissen, er und nur er allein öffnet jetzt ein Siegel nach dem anderen. Und wie gesagt, ein bisschen Brisanz muss jetzt heute schon noch rein. Wir haben das nicht abgesprochen. Peter hat berichtet von Kanada, ich lese zurzeit diese Berichte und die sind absolut erschreckend. Ich muss dem Peter recht geben, in Kanada ist in der jetzigen Situation, das ist nicht mehr das Traumauswanderungsland, wie es noch vor 20 Jahren war. Und Peter hat dort längere Zeit gelebt und deine Tochter, soviel ich weiß, lebt auch noch dort. Ja. Also er kriegt das live berichtet und es ist wirklich so, dort kommen jetzt die Pastoren ins Gefängnis. Das ist so. Das sind Fakten. Und man muss wissen, das fängt jetzt dort an. Es gibt auch andere Länder, wo es schon heftiger ist. Wir leben in der Schweiz so fast wie noch ein bisschen auf der Insel der Seligen. Wir kriegen das manchmal gar nicht mit, was da weiter draußen läuft. Viel heftiger als hier. Und deshalb gestatte ich mir hier, das Brechen des ersten und zweiten Siegels heute Morgen noch zu bringen. Also, Jesus bricht das Siegel. Aber wie gesagt, die Ausdrücke habe ich euch hier aufgeschrieben. Er ist der Löwe, er ist das Lamm, aber er ist auch der König. Und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hat einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aushaft, dass er siegte. Das ist das erste Siegel, das gebrochen wird. Ja, und man möge es mir verzeihen, und wer es nicht mir verzeiht, der kann es wieder vergessen. Ich persönlich bin je länger je mehr der Überzeugung, dass wir jetzt das Brechen des ersten Siegels erleben. Wir sind tiefer drin in der Endzeit, als wir alle glauben. Und wir merken, wie die Luft dünner wird. Und das fängt jetzt an mit dem Brechen des ersten Siegels. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, das ist ja noch harmlos gegenüber dem, was dann danach kommt. Das Problem ist, wo jetzt einige Theologen und auch gläubige Pastoren haben, dass sie sagen, die Entrückung muss vor dem Brechen des ersten Siegels stattfinden. Und das ist ein theologisches Problem. Das sind gläubige Theologen und Pastoren. Und die haben jetzt ein theologisches System. Und die sagen, Entrückung muss vorher sein. Und ich sage, ich habe auch mein theologisches System, das hat jeder von uns. Ob er sich jetzt ausgeschrieben hat oder nicht, aber wir haben unsere theologischen Raster. Und jetzt steht bei mir drunter, unter diesem theologischen System, und es könnte auch anders sein, Manfred. Versteht ihr? Wer garantiert mir, dass die Entrückung nicht zwischen den Siegeln ist? Dass mir jetzt vielleicht doch ganz bewusst das erste Siegel und das zweite und so weiter erleben, damit die Gemeinde Jesu geprüft wird? Ich habe nicht den Eindruck, dass wir so lockerflockig da ins Himmelreich hineinsegeln, sondern wir werden noch geprüft. Und Jesus sagt ja auch, glaubst du, dass ich diesen Glauben finden werde, wenn ich komme? Und deshalb Vielleicht dient das Ganze auch dazu, damit die Gemeinde Jesu geprüft wird. Scheidung der Geister. Und siehe, das weiße Pferd, und darauf saß er den Bogen und so weiter. Und das bringt zum Ausdruck, dass sie nicht so gemütlich dahintrabende Pferde am Sonntagnachmittags ausflog, sondern die galoppieren. Da ist der Turbo drin. Das ist furchterregend. Wir müssen hier das erste, den weißen Reiter, ganz genau lesen. Da steht nämlich nur, dass er einen Bogen hat. Und keine Pfeile. In den meisten Darstellungen, ich habe ein paar Darstellungen überprüft, habe ich festgestellt, die Künstler legen auf den Bogen immer einen Pfeil. Aber es heißt nur, dass er den Bogen in der Hand hat und keine Pfeile. Das ist eine ganz tiefe Bedeutung, warum das so sein muss. Eine Krone aufgesetzt, ist ein weißes Pferd symbolisiert in der Regel. Siegeszug, weltumspannend. Und ein alter Ausleger, William MacDonald, einige von euch haben vielleicht seine Auslegung schon gesehen, von 1989, der sagte damals, dass da eben kein Kriegspfeil drauf ist, dies könnte für dasjenige stehen, was heute als kalter Krieg bezeichnet wird. Der Bogen ist eine Kriegsdrohung, doch es wird kein Pfeil erwähnt. Dieser Reiter löst den Krieg nicht an sich aus, denn erst beim zweiten Siegel wird der Friede von der Erde genommen. Also so wie es hier dargestellt wird, dass er jetzt den Pfeil spannt auf dem weißen Pferd, ist an sich falsch. Ich habe kein anderes Bild gefunden, weil es drückt noch sehr viel Dynamik aus. Es geht alles schnell, es ist weltumspannend. Und der sagte damals schon, im 89, da war noch Zeit des Kalten Krieges, als er das geschrieben hat. Und dann 89 dann das veröffentlicht worden. Da sagt er, es wird kein Krieg sein, aber Vorbereitung. Warum wird hier nicht eine weltweite Erweckung beschrieben? Manche Theologen, gerade fromme Theologen, sagen, ja, das weiße Pferd ist weltweite Erweckung. Für mich aus vier Gründen nicht. Alle vier Reiter sind Gerichtsreiter. Das ist ein Bild, wo in sich stimmig ist. Also mit dem ersten Reiter beginnt das Gericht über die Welt, über eine gottlose, abgefallene Welt. Und die Steigerung, die wird immer furchterregend. Der erste Reiter ist nur ohne Waffe. Und dann nachher wird das immer heftiger. Und nur Bogen, Kriegswaffen, so wird das Evangelium nie beschrieben. Das Evangelium, die Ausbreitung des Evangeliums wird nie als Kriegswaffe beschrieben. Es ist eine sanfte Ausbreitung. Der Heilige Geist hat nicht Pfeil und Bogen und Waffen in der Hand, versteht ihr? Sondern da werden Menschenherzen berührt und der Schimmel des Ehrfurcht gebietend. Denkt daran, unser Herr und Meister ist auf einem Esel in Jerusalem eingeritten, nicht im weißen Schimmel. Das passt alles nicht zusammen. Das erste, das weiße Pferd, ist die Vorbereitung für Kommendes. Und weil alle anderen drei Pferde negativ sind, muss in der Analogie auch das erste Pferd negativ sein. Also für mich absolut keine weltweite Erweckung, sondern Brechen des ersten Siegels. Und wir werden gleich sehen, welche Brisanz da noch dahinter ist. So, wir gehen auf das nochmal ein. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hat einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und zog aus, sieghaft, dass er siegte. Es gibt eine alte lateinische Übersetzung, die wird heute noch aufgelegt, Novum Testamentum Latine, von Hieronymus, das ist um 500 nach Christus, könnt ihr heute noch kaufen, ich hab's hier, könnt ihr selber nachlesen, lateinisches Neues Testament, in der katholischen Kirche nebenbei bemerkt, ist das seit über 1000 Jahren, lesen die aus dem vor. Da ist ja lateinisch früher gesprochen worden. Also Leute haben früher das Evangelium immer auf lateinisch gehört, nicht auf Deutsch, das kam erst durch Luther dann. Gott. Und dort, wenn wir jetzt diese Stelle nehmen, Offenbarung 6, Vers 2, da heißt es, et vidi, et ecce, und ich sah und siehe, ecce homo, siehe. Ja? Equus albus, das ist das weiße Pferd, et quid sedebat super illum habebat arcum, der Bogen, et data est ei, und jetzt kommt Corona. Et exhibit vincens ut vinceret. Also, dass er auszog zu siegen, dass er siegte ut vinceret. Also, was hat er auf? Die Krone, das steht im Lateinischen Corona. erstes Pferd. Deutliche Sache, meinte ich. Kann man immerhin mal drüber nachdenken. Also, seltsam. Warum nennt man eigentlich dieses Virus Coronavirus, Kronenvirus? Wir können auch sagen Wuhan-Virus, China-Virus, Spike-Virus und so weiter. Und, ist doch ganz eigenartig, das Ding ist weltumspannend. Ob du jetzt in Europa bist, in Amerika, Südamerika, in Asien, in Afrika, es hat die ganze Welt befallen. Also mindestens mal in den Auswirkungen. Das ist ein regelrechter Siegeszug, in Anführungszeichen, hätte ich das setzen müssen. Man fragt sich, was kommt da noch alles hinten nach? Das ist ja erst der Anfang, ist erst das erste Siegel. Und über die wirtschaftlichen Auswirkungen möchte ich jetzt gar nicht reden, ist ein Kapitel für sich. Das wäre ein abendfüllender Vortrag. Also, nur mal so zur Anregung. Das heißt Coronavirus. Warum die das so genannt haben? Vielleicht mussten die das so nennen. Weil der erste Reiter hat eine Krone auf. Du könntest sagen, das ist der Kronenreiter, der Corona-Reiter, wenn du das lateinisch sagst. Und das rennt jetzt um die Erde, dieses Pferd. Dieser William MacDonald hat 1989, man bedenke, hat er das schon gesagt. Man könnte meinen, das hat er da zu dieser Stelle gesagt, 89, vor über 30 Jahren, für mich eine prophetische Auslegung, man könnte meinen, dass Seuchen heute durch die modernen Antibiotika und andere erstaunlich wirkende Medizin keine Bedrohung mehr darstellen, doch die großen Seuchen schlummern nur und sind noch nicht besiegt. Sie können sich auf der Welt in dem Maß ausbreiten, wie Flugzeuge dafür sorgen, dass die entsprechenden Krankheitserreger allerorts hingelangen, sagte er schon 1989, vor über 30 Jahren, in seiner Auslegung. Da war das kein Thema, ja, da ist man auch gar nicht so viel geflogen vor 30 Jahren. Müssen wir vorstellen, der hat das irgendwie prophetisch vorausgesehen. Jetzt gehen wir noch zum zweiten Reiter. Keine Angst, wir galoppieren nicht durch die ganze Offenbarung hindurch. Ist jetzt mein letzter Reiter und dann breche ich hier ab. Muss dann aufhören, wenn es spannend ist, ja. Offenbarung 6, Vers 4. Und es ging heraus ein anderes Pferd, das war rot. Und dem, der darauf saß, wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander erwürgten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Da kommt jetzt der Krieg. Noch nicht beim ersten Siegel, wenn das gebrochen wird, erst beim zweiten. Und wichtig ist mir, dass das jetzt nicht verloren geht. Jesus Christus bricht die Siegel. Ganz klare Aussage in Offenbarung 6, Vers 1. Wer bricht das Siegel? Da steht das Lamm, ist gemeint, dieser Herr, wie wir ihn kennengelernt haben in Offenbarung 1. Und der Friede wird weggenommen, das Krieg, wir würden sich untereinander, würde auch an Bürgerkriege erinnern, es wird allumfassend sein. Es wird gewaltig sein, was da als nächstes dann kommt. Corona ist jetzt nur so der Auftakt dazu. Und dieser trägt ein großes Schwert, reitet auf einem feuerroten Pferd. Ein Schwert wird im Nahkampf eingesetzt, deshalb steht das zweite Siegel für Invasionsarmeen, die Länder im Nahkampf erobern. Der zweite Reiter nimmt den Frieden von der Erde, sagt William MacDonald schon im 89. Und wisst ihr, ich kann das jetzt hier nicht ausführlich schildern, aber das, was jetzt gerade im Nahen Osten passiert ist, das ist immer so der Auftakt, das ist immer für mich so der Zeiger an der Welt nur Gottes. Schaut, das kommt als nächstes. Israel nimmt das vorweg, ist das Anschauungsmaterial Gottes. Und jetzt sagt uns Gott damit, das hat wohl in Israel begonnen, aber passt auf, ihr müsst euch gar nicht meinen, jetzt sei alles glücklich und zufrieden. Das kommt jetzt hinaus in die Völkerwelt. Also, das geht weiter. Das war jetzt nur der Anschauungsunterricht, was dort passiert ist. So, und jetzt schaue ich auf die Uhr, 3/4 Stunde rum. Die Zeit ist rum wie nichts. Und jetzt noch ein letztes Wort. Ich möchte es nochmal betonen, ist mir wichtig, dass wir so das als Abschluss nehmen. Seine Augen glühten wie Feuerflammen. Die Füße glänzten wie flüssiges Gold im Schmelzofen. Seine Stimme dröhnte wie ein tosender Wasserfall. Und sein Gesicht leuchtete strahlend hell wie die Sonne. Hier eine schwache Darstellung. Jesus, Lamm und Löwe, das ist die Offenbarung. Und er hat sie im Griff. Deshalb können wir getrost sein. Wenn er es nicht im Griff hätte, dann wären wir arm dran, Leute. Die Menschen, die nur Tageszeitung lesen, die sind jetzt momentan arm dran. Aber diejenigen, die die Bibel lesen, die wissen wenigstens, wer das im Griff hat. Und ich denke, für uns Gläubige ist es auch wichtig, dass wir aufwachen. Und von daher auch einen klaren Blick bekommen für die Zukunft. So, ich breche, wie gesagt, hier ab. Mein ganz herzliches Dankeschön für eure große Geduld. Ich habe 45 Minuten zugehört. Und ja, wir können mal wieder Fortsetzung halten. Dann kämen die nächsten Siegel dran und was kommt sonst noch? Das war so die Einleitung dazu. Ich möchte gerne an dieser Stelle schließen mit Gebet. Herr Jesus Christus, wir möchten dir als allererstes Danke sagen, dass du der Allmächtige, der Gewaltige, der große Herr bist und dass du dich uns vorstellst als derjenige, der den Überblick hat, der eine gewaltige Stimme hat, die alles übertönt, alles durchschallt und dass dein Ruf eines Tages von allen Menschen gehört wird. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns aufweckst und hellwach machst für das, was jetzt passiert, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen, Herr, dass wir uns aber gleichzeitig umso mehr an dir festhalten, Herr, und halt du uns fest. Das ist uns ganz wichtig. Und so möchten wir dich bitten, dass du uns jetzt in deiner starken Hand nimmst und uns begleitest, auch in die nächsten Wochen hinein, und dass wir wissen dürfen, du bist der Herr und der König. Du bist der König David aus der Wurzel Isais. Und du wirst uns immer wieder neu geschildert als der mächtigste Herr aller Herren und Könige. Und danke, Herr, dass du die Siegel aufmachst und nicht irgendjemand anders. Und so möchten wir uns ganz bewusst unter deinen Schutz stellen und dich bitten, Herr, schenk uns auch die nötige Erleuchtung und den Durchblick, den wir brauchen. Wir danken dir von Herzen dafür. Amen. Ja, Peter.